Katja Lüke ist Referentin Diversity beim Deutschen Olympischen Sportbund DOSB. In der aktuellen Folge sprechen wir über Betroffenheit und Expertise und warum Diversität mehr sein muss als ein Feigenblatt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 124 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin immer noch die Person hinter diesem Podcast und ich habe auch heute wieder eine ganz famose Gästin, nämlich Katja Lüke, Referentin Diversity beim DOSB. Hallo liebe Katja.
Hallo liebe Mara, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Wir haben uns im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung beim DOSB, sind unsere Wege das erste Mal gekreuzt und danach ist der Kontakt so geblieben. Das ist ja das Schöne, wenn man sich in diesen Sporträumen bewegt, dass die Leute sich eigentlich immer wieder begegnen. Ich würde gerne mal damit anfangen, ein bisschen auf deine Jobvita zu schauen und dann so den Bogen zum Sport zu schlagen. Also wir haben es gerade schon gesagt, du bist jetzt beim DOSB auch schon einige Jahre. Du warst vorher Referentin Inklusion im Paritätischen Landesverband in Hessen und Sozialpädagogin und Teamleitung und persönliche Assistenz. Du hast im Krankenhaussozialdienst gearbeitet und Diplom Sozialpädagogik studiert. Außerdem hast du eine Fortbildung als Diversity Managerin gemacht und bist Trainerin Eine Welt der Vielfalt. Das ist ja schon mal ziemlich viel, was da so drin steckt. Wie hat es dich denn in den Sport gebracht innerhalb dieses Jobthemas?
Das war lustig. Ich habe tatsächlich für den Paritätischen, für das Thema Inklusion gearbeitet, nachdem Deutschland die UN-Behindertenrechtsratifikation unterschrieben hat, nachdem Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, sie ratifiziert wurde. Und im Rahmen dessen war ich in Berlin bei einer Inklusionsveranstaltung und da stand dann jemand auf und sagte, hallo, mein Name ist vom DOSB und hatte eben eine Frage zum Thema Inklusion. Und ich dachte, ach, der DOSB beschäftigt sich auch mit Inklusion. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon aktive Rollstuhlsportlerin und habe mich dann in der Pause so ein bisschen an diese Frau, die ich da, und dann meine spätere Kollegin und Vorgesetzte, habe mich rangewanzt. Und im Rahmen dessen sagte sie dann auch irgendwann, ja, der DOSB will demnächst eine Stelle ausschreiben für eine Referentin Inklusion im und durch Sport und bewirb dich doch, vielleicht passt das ja. Und so kam es dann ein paar Wochen später, dass ich mich beworben habe und dass es gepasst hat. Und das war vor 11 Jahren.
Das ist ja eine richtig, richtig lange Zeit. Was würdest du denn sagen, wie haben sich die Themen Inklusion und Diversity, also Inklusion ja letztlich ein Bestandteil von Diversity, wenn man sich irgendwie die verschiedenen Diversitätsebenen anschaut, wie hat sich das vielleicht auch verändert, der Umgang?
Ich glaube, verändert hat sich hier im DOSB, als ich hier angefangen habe, war für mich noch völlig klar, ich gehöre zum Team Inklusion im Ressort. Damals hießen wir noch Chancengleichheit und Diversity. Und meine anderen Kolleginnen, die arbeiteten eben im Team Geschlechtergerechtigkeit, im Team Integration durch Sport. Und dass wir alle so schön versäult nebeneinander arbeiten, das war für mich, muss ich zu meiner Schande gestehen, damals total selbstverständlich und richtig so. Und man hat sich in den Mittagspausen ausgetauscht und auch mal bei Klausurtagungen und in unseren Ressortrunden, aber so unsere Zielgruppen waren schön getrennt. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationsgeschichte und oder geflüchtete Menschen und so weiter. Und da hat sich schon geändert, dass wir jetzt intersektionaler denken und auch arbeiten. Das gelingt uns mal besser und mal schlechter. Und dazu gehörte natürlich auch, dass damals im Ressort Diversity es überhaupt keine Diversity-Referentin gab. Mhm. Also die gibt es jetzt mit mir als halber Stelle erst seit 2022. Und eine meiner ersten in der Stellenbeschreibung beschriebenen Aufgaben ist auch, die Brücken zwischen den einzelnen Teams und den einzelnen Themen zu bauen und damit auch immer wieder für, ja, Intersektionalität zu sorgen. Also ich bin die Diversity-Referentin, aber man könnte mich auch die Intersektionalitätsreferentin nennen.
Du hast jetzt gerade gesagt, du musst zu deiner Schande gestehen. Ich finde ja, da ist gar keine Schande drin, weil wir arbeiten uns ja alle nach und nach in diese Themen irgendwie rein. Und ich glaube, bis jetzt gibt es immer noch tatsächlich viel zu viele Menschen, also die die Bedeutung von Intersektionalität für sich gar nicht so verinnerlicht haben. Dabei ist es, wie du gerade gesagt hast, eine ganz, ganz wichtige Themen oder ein ganz wichtiges Thema, unter anderem ja auch deswegen. Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man mit einer Begrifflichkeit wie Betroffene arbeitet, weil das fast schon so einen negativen Touch hat. Eigentlich kommt das aber vielleicht auch so ein bisschen durch einen gesellschaftlichen Blick. Aber jedenfalls gibt es ja auch jede Menge Menschen mit halt mehrfach Betroffenheit. Ne? Es ist ja nicht so, dass man nur in einem dieser Themen selber vielleicht einen Fuß drinne hat, sondern man kann ja auch von mehreren betroffen sein. Und deswegen muss auch an der Stelle, wo diese Themen bearbeitet werden, müssen halt Leute sitzen, die in alle Bereiche reindenken.
Ja, du hast es jetzt schon so schön beschrieben, dass ich dazu nur Ja sagen kann.
Ich muss daran arbeiten, kürzere Fragen zu stellen und tatsächlich auch als Frage. Nein, aber also das war quasi jetzt auch so ein bisschen Feedback auf das, was du gesagt hast. Also ich finde diese Entwicklung dahin, dass man sagt, wir dürfen nicht nebeneinander arbeiten, sondern wir müssen miteinander arbeiten, letztlich auch, weil es ja Synergien irgendwie gibt. Das ist ja insgesamt noch im Entstehen. Also von daher gesehen, gut, wenn ihr das schon mal so macht.
Warte, lass mich das bitte noch ergänzen. Und wenn ich da so sage, ja, Schande über mich, da fand ich es noch total normal. Wer weiß, was ich in 5 oder in 10 Jahren über unsere heutige Arbeit denke. Also das ist ja auch das Gute, dass man irgendwie lernend sein kann. Und damals war es jetzt auch nicht völlig falsch, sondern da hat mich ja am Anfang auch noch überrascht, ach ja, echt jetzt, der DOSB hat das Thema Inklusion, wie toll. Ne? So, und da haben wir das auch noch aufgebaut. Und auch heute merke ich manchmal, dass Menschen sagen, Diversity-Referentin, brauchen wir dann überhaupt noch eine Inklusionsreferentin oder eine Integrationsreferentin? Und ich denke so, ja, wir brauchen halt beides. Wir brauchen die einen, die vielleicht wirklich Expertin, Experte in einem bestimmten Thema sind, aber dann auch die, die alles zusammendenken können. Und auch die, die Expertin sind, sollten sich natürlich öffnen für, man kann auch schwarz sein und im Rollstuhl sitzen. Und ist dann eben von Mehrfachdiskriminierung oder kann von Mehrfachdiskriminierung betroffen sein. Also ja, es reicht nicht nur versäult auf das eine zu gucken, aber es braucht auch noch vertiefende Expertise in den Themen.
Ja, bevor wir dann auch im Detail drauf schauen, was du in deinem Berufsalltag so für Aufgaben hast oder die auch vielleicht selber stellst, würde ich gerne mal auf deine eigene Sportvita schauen. Du hast schon gesagt, du hast zu dem Zeitpunkt schon Rollstuhlsport betrieben. Also du hast, wenn ich das richtig gelesen habe, angefangen mit Rollstuhlbasketball, dann kam Rollstuhlfechten und parallel dazu hast du mit einem Vorspannbike angefangen und bist dann zum Handbike gekommen. Und hast die Saddlers Ultra Challenge mitgemacht, 426 Kilometer durch Alaska als erste Europäerin, was ich ja schon ziemlich krass finde. Was treibt dich in diesen verschiedenen Sportarten an? Bist du immer sportlich gewesen?
Nein, also erstmal muss ich sagen, Mara, ich freue mich so, dass du das alles gefunden hast.
Das ist ja meine
Danke
Aufgabe.
Dafür. Ich bin heute Morgen mit dem Vorspannbike zur Arbeit gefahren und hatte eins meiner alten Sport-T-Shirts an, so ein Finisher-T-Shirt von einem Stadtmarathon. Mhm. Und da stand 2005 drauf und dann habe ich so erkannt, oh je, das ist echt einiges lang her. Und deshalb freue ich mich, dass du es noch gefunden hast und ich drüber sprechen kann. Und warte, deine Frage war, nein, ich war nicht immer sportlich. Ich war eine unsportliche Fußgängerin oder Nichtbehinderte, wie man das so nennen will. Und habe dann tatsächlich dadurch, dass ich mit 27 durch eine Erkrankung in den Rollstuhl kam, habe ich nochmal so ein Refresh bekommen. Also nur dadurch konnte ich vieles nochmal neu lernen. Und ich glaube auch, niemand hätte sich jetzt viel Mühe gegeben mit einer 27-Jährigen, die kein besonderes Ballgefühl hat, die unbedingt zum Basketball zu bringen. Mhm. Aber weil es halt um Rollschuhbasketball ging, hat man sich schon noch mal Mühe gegeben. Und ich habe mir auch Mühe gegeben. Alles war neu. Da konnte ich auch noch mal neu Ballsportarten lernen und all sowas. Aber ich glaube schon, ich war für keine Sportart jetzt so mega talentiert. Also man hat nicht verloren, wenn ich mit auf dem Platz war, wegen mir. Aber man hat auch wegen mir jetzt nicht super erhöhte Gewinnchancen gehabt. Und deshalb habe ich vielleicht auch in so viele Dinge reingeschnuppert.
Siehst du, deswegen gehe ich schwimmen. Da kann ich niemanden hoch oder runter ziehen. Das mache ich einfach mit mir alleine aus.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, du konntest damals alles nochmal neu lernen, das war ja sicherlich auch herausfordernd, stelle ich mir vor. Was für eine Rolle hat der Sport für dich gespielt in der Zeit?
Der Sport war für mich ganz, ganz wichtig und so ein bisschen auch meine Selbsthilfegruppe manchmal. Mhm. Also im Sport habe ich auch viele Tipps bekommen zum Umgang mit diesem oder jenem, also von Antragstellen bis hin zu, aber auch, wie fahre ich einen Berg runter, wie fahre ich einen Bordstein runter, was mache ich, wenn ich nach hinten umkipp und all diese Sachen. Und im Sport habe ich ganz viel Selbstwirksamkeit erfahren und erlebt und auch Gemeinschaft. Mhm. Ja, Gemeinschaft war auch wichtig.
Wie bereitet man sich denn auf sowas wie diese Ultra-Challenge vor? Ich meine, das ist ja jetzt keine Kleinigkeit, egal ob mit einem Handbike oder auf was für einem Fortbewegungsmittel auch immer.
Das macht man überwiegend mit sich allein aus. Das ist vielleicht ähnlich wie Schwimmen. Mhm. Also, ja, mit Trainingsplänen, mit eben Ausdauertraining, mit Sprints. Wobei, was ich wirklich unterschätzt habe, war, wie lang ein Berg in Alaska sein kann. Mhm. Also ich wusste, bergauffahren ist nicht meine Stärke und ich habe das dann hier in Deutschland auch immer mal probiert. Aber wie lang es bergauf gehen kann, hatte ich unterschätzt. Gut, ich bin hochgekommen und hatte viel Freude beim Runterfahren.
Und das sind ja tatsächlich, also ich habe gelesen über Rollstuhlfechten, das war mir nicht bewusst, das wird ja alles mit dem Oberkörper gemacht, ne? Also der Rollstuhl bewegt sich tatsächlich währenddessen nicht, beim Handbike bewegt man sich natürlich komplett durch die Landschaft, aber auch da arbeitet man ja wahnsinnig viel mit den Armen, das heißt, du bist die perfekte Umzugshelferin oder du hast sehr viel
ich
Kraft in den Armen.
Ich bin die perfekte Umzugshelferin, wenn man in ein Haus mit Fahrstuhl zieht und aus einem Haus mit Fahrstuhl auszieht, in dem der Fahrstuhl dann auch breit genug ist.
Aber du hast sehr viel Kraft in den Armen, nehme ich an, oder ist das mittlerweile gar nicht mehr?
Doch, eigentlich schon. Also das hilft ja auch weiterhin im Alltag. Ne? Mhm. Also nicht zu viel eigenes Gewicht und viel Kraft hilft enorm, um auch mal schnell einkaufen gehen zu können bei den ganz banalen Dingen.
Mhm. Ja, das fand ich ganz spannend. Das habe ich auch gelesen beim DOSB jetzt zum hinsichtlich Diversity Day, so dieses Thema, ob Barrierefreiheit besteht oder nicht, ist eigentlich so ein Thema, was in ganz vielen kleinen Alltagsthemen drin ist, was sich Menschen oft überhaupt nicht vergegenwärtigen. Also sowas wie, möchte jetzt da die Namen des negativ Beteiligten gar nicht ansprechen, aber wie diese Geschichte, die zuletzt durch die Medien gegangen ist, mit der Frau im Rollstuhl, die ausgezeichnet werden sollte und es ist nicht möglich, also Stand der Aufnahme, da eine Rampe zu bauen, weil man sagt, oder auszuleihen für den Tag, wo man sich so denkt, wie vielen Menschen würde man Dinge erleichtern, wenn man überhaupt halt das Ding mal fest installieren würde, weißt du, wie ich meine, anstatt halt zu sagen, wir müssen es immer für bestimmte Events ausleihen und dann machen wir es an einer Person fest und dann haben wir aber auch noch die Frechheit zu sagen, für dich lohnt sich das nicht.
Ja, absolut, absolut. Und da zeigt sich aber auch, wie wichtig dieser Perspektivwechsel ist, also den man jetzt seit Jahren immer wieder sagt, Inklusion ist auch der Perspektivwechsel. Genau, es liegt nämlich nicht an der einen Person am Rollstuhl. Es liegt daran, dass es einen Veranstaltungsort gibt, der nicht barrierefrei ist. Oder wenn er barrierefrei ist, dann ist es der Veranstaltungsort, aber nicht die Bühne. Weil was wollen denn Menschen mit Behinderungen auf einer Bühne? Mhm. Und ja, ich finde es auch unsäglich, also wieder auch dann auch dieser Person, diese schlechte Karte, diese vergiftete Karte zugespielt wird. Da geht es ja dann noch darum, wenn wir nicht diese Rampe für 1.200 € da installieren müssen, dann bekommt dein Verein oder alle Vereine, weiß ich gar nicht, 600 €. Und wenn diese Person jetzt sagt, nein, ich möchte aber gleichberechtigt mit allen anderen SportlerInnen auf die Bühne, dann ne, entgehen irgendeinem Verein oder allen, weiß ich wirklich nicht mehr, diese 600 €. Also wie fies da auch Verantwortung verschoben wird.
Total. Das ist ein absolut übergriffiges Verhalten tatsächlich. Mein Eindruck ist ja schon, im Umgang mit Behinderung und dann entsprechend auch mit Menschen mit Behinderung gibt es gesellschaftlich ganz krass Berührungsängste. Also es ist so ein, was sage ich denn dann? Wie verhalte ich mich? Leute sind so super self-conscious in diesen Momenten. Die sind sehr in ihrem eigenen Kopf. Und es ist schwierig, so niedrigschwellig dann in ein Gespräch zu kommen, weil eben diese Berührungsängste da sind. Gleichzeitig hat man ja schon auch eine Eigenverantwortung, die dann vielleicht ein bisschen ausgeblendet wird, also indem man das so ablädt bei den Leuten und so sagt, ja, wie soll ich denn wissen, wie ich mich irgendwie verhalten soll, ne? So als müsste jede Person mit einem Bauplan kommen, in dem genau drinsteht, was funktioniert an Umgang und was nicht. Ich fand das ganz spannend, dass ich in der Recherche gelesen habe, du hast mal mitgearbeitet an einem Knigge 10 Tipps zum Umgang mit behinderten Menschen oder mit Menschen mit Behinderung. Ist der genau aus diesem Gefälle heraus auch entstanden oder was war da der Anstoß?
Ja, tatsächlich. Es gibt also wirklich einen deutschen Kniggerat. Ich dachte immer, das wäre nur noch so ein überholter Begriff aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert. Aber es gibt da Menschen, die sich treffen, die dann auch besprechen, wie verhält man sich am besten im Bewerbungsgespräch, wie deckt man einen internationalen Tisch, gibt es da No-Gos und all sowas. Und natürlich auch, wie isst man den Hummer? Und bei all diesen Sachen ist ihnen aufgefallen, jetzt kommen die Paralympics, also wie alle 4 Jahre, und da fällt uns auf, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir mit Menschen mit Behinderungen umgehen sollen. Also soll man jetzt Hilfe anbieten oder soll man nicht Hilfe anbieten? Und im Rahmen dessen wurde ich dann eingeladen, darüber mal zu referieren und ihnen zu erzählen, wie soll man es denn machen. Jetzt kann eigentlich eine Frau im Rollstuhl ja nicht sagen, wie wollen alle Menschen mit Behinderungen, dass man mit ihnen umgeht. Und damals habe ich noch im Paritätischen Landesverband Hessen gearbeitet und habe unsere Mitgliedsorganisationen angerufen, also den Bundesverband der Mehrfachbehinderten, der Kleinwüchsigen, den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, bestimmt nenne ich sie jetzt alle gar nicht richtig, und den Schwerhörigen- und Gehörlosenverband, und habe alle gefragt und habe gesagt, so, ich gehe zum Deutschen Kniggerat, habt ihr einen Tipp, was ich mitgeben soll? Was passiert euch immer wieder, was total doof ist, und wie wünscht ihr es euch? Und ja, und so habe ich dann meine Tippliste gesammelt und bin damit und mit Beispielen zum Deutschen Kniggerat. Hatte natürlich dann selber Angst, oh Gott, kann ich auch anständig genug trinken und essen, um zu diesem Kniggerat zu gehen? Das ist alles gut gegangen. Und sie haben auch alle so Tipps und Geschichten so sehr gut aufgenommen und empfangen. Und es gab auch Punkte, das fand ich sehr schön, wo eine der Zuhörerinnen gesagt hat, ah ja, also das, was Sie da sagen, das möchte ich eigentlich auch, dass Menschen so mit mir umgehen und ich bin nicht behindert. Also zum Beispiel, schau immer die Person an, mit der du sprichst, wenn es um den Kontakt mit gehörlosen Menschen geht, dass man nicht die Gebärdensprachdolmetscherin oder den anschaut, sondern die Person, mit der man spricht. Und dann sagte eben eine der Nichtbehinderten, ja, das wünsche ich mir auch, dass man mich immer anschaut. Mhm. Also, und das funktioniert ja vielleicht auch andersrum. Es ist gar nicht so anders. Also einer meiner Tipps aus dem Kniggerat, übrigens der, wo einige Menschen mit Behinderung sagen, nee, das sehe ich anders. Mhm. Einer dieser Tipps war, die Behinderung ist kein Smalltalk-Thema. Mhm. Und damit meine ich sitze im Zug und Menschen die mit mir eine längere Fahrt haben. Ich merke schon, wie sie mich anschauen und irgendwann sagen, Entschuldigung, ich habe da mal eine doofe Frage. Alles in mir ruft nein, weil es kommt eben in der Regel die Frage nach meiner Diagnose. Also etwas sehr intim.
Von welchen Menschen im Zug?
Diagnose. Also die sagen, sagen Sie mal, Sie machen das alles so geschickt. Sitzen Sie von Geburt an im Rollstuhl?
Oh mein Gott.
Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Und das ist jetzt nicht, das löst nicht jedes Mal irgendein Trauma in mir aus, dass ich dann diese Zeit im Krankenhaus denke und dies und das. Also ich kann das ganz einfach beantworten, aber ich denke so, hey, Person mir gegenüber, ich weiß nicht deinen Namen. Ich kann mir eventuell dein Reiseziel vorstellen. Du weißt nicht meinen Namen und nichts, aber du möchtest eigentlich eine Diagnose von mir wissen. Also das geht nicht. Natürlich können Menschen mit Behinderung über ihre Behinderungen sprechen, aber nicht als Einstiegsfrage und nicht als Smalltalk-Frage. Und
das fand ich aber auch echt krass. Also ich meine, so, hi, Entschuldigung, so, wollen Sie sich vielleicht mal ganz kurz ausziehen und uns irgendwie Ihre intimsten Themen verraten? Wir kennen uns nicht, aber was soll's?
Ja. Das passiert mir wirklich häufig, also auch an der Tankstelle beim Bezahlen, so, no, da werde ich nochmal schnell gefragt, was mir eigentlich passiert ist. Und ich glaube, das geht vielen anderen Menschen mit Behinderung auch so. Das geht einem ja manchmal auch so, wenn Kinder jemanden im Rollstuhl sehen. Und natürlich ist es schwierig, Kindern zu sagen, oh du, das ist mir jetzt ein bisschen zu indiskret. Also gut, mit indiskret sowieso nicht. Aber ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht jedem Kind immer Auskunft geben müssen.
Nein, natürlich nicht.
Also nicht jeden Tag und jede Stunde. Ich gehe gerne in Schulklassen und sage dann auch, hey, ihr könnt jetzt mal alles fragen, was ihr immer fragen wolltet. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich es beantworten möchte. Aber ja, irgendwie denke ich, ich bin ja mehr als meine Behinderung und mehr als meine Diagnose. Es ist kein gutes Einstiegsthema. Es gibt aber Menschen mit Behinderung, die haben mir gesagt, nein, ich sehe das anders. Das ist ja auch eine Möglichkeit, Gespräche zu eröffnen, sich zu begegnen, ne? Und sie mögen das. Und ich habe auch mal einen Mann getroffen, der hat gesagt, gerade wenn ihn Kinder fragen, dann, warum er im Rollstuhl sitzt, dann sagt er immer, ich habe mal im Straßenverkehr nicht gut aufgepasst. So als erzieherische Maßnahme, damit die Kinder dann immer gut aufpassen.
Weiß ja auch nicht so genau, was ich davon halten soll.
Nein, weiß ich nicht.
Also vielleicht schon, aber okay, spannend. Ich glaube ja tatsächlich, das Simpelste und aber gleichzeitig so in der Alltagsanwendung auch das Schwierigste ist natürlich, Menschen als Individuen zu betrachten und zu behandeln, weil, wie du schon gesagt hast, eine Person im Rollstuhl weiß nicht, wie Millionen von Menschen mit Behinderung irgendwie sich bei bestimmten Themen fühlen. Und so ist es ja letztlich bei allem. Also irgendwie denke ich mir manchmal, so eine ganz simple Kommunikationsschulung und wo wir schon bei Knigge sind, wie man miteinander umgeht, was okay ist, wo Grenzen sind, wo man sich vielleicht erstmal rückversichern muss. Das spielt ja in alle diese Themen total rein, ne? Also man könnte ja, wenn man mit jemand ins Gespräch kommt, dann, also als Einstiegsfrage finde ich es eigentlich völlig, also dass man da, im Englischen würde man sagen, es ist ein No-Brainer. Also da muss man eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenken, dass das irgendwie nicht geht. Aber wenn man mit jemandem im Kontakt schon ist, dann kann man ja die Frage stellen, kann ich eigentlich dich was fragen zu dem Thema? Und dann muss es aber auch okay sein, wenn die andere Person sagt, nö, möchte ich nicht. Aber vielleicht sagt die Person halt auch, ja klar, was denn?
Ja, und ich finde auch, man kann sich auch erstmal überlegen, wie viel bin ich denn schon bereit, dieser anderen Person zu erzählen? Also wenn weil ich bekomme auch oft mal gesagt, ja, aber das ist doch eben auch so ein Interesse, ne? Ein Interesse an mir, an anderen, an deren Lebenswelten. Und dann denke ich so, ja, vielleicht ist so der Moment, wo man selber sagen würde, wie oft in meinem Leben habe ich schon an Fremdgehen gedacht? Oder habe ich, wie viel bin ich mit meinem Konto im Dispo oder so. Mhm. Wenn man bereit ist, diese Dinge von sich zu stellen, ich finde, dann ist der Punkt, wo man sagen kann, ja, weiß ich nicht, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du dich nicht so identifizierst, wie das in deinem Personalausweis steht oder eben, kannst du eigentlich Kinder bekommen und sowas? Also Fragen, wo man denkt, nee, das ist mir zu intim, um das hier jetzt wieder in meinem Beispiel im Zug zu beantworten. Wenn man sich vorher selber mal sagt, wie viel Intimes von mir möchte ich preisgeben, dann weiß man, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diese Fragen zu stellen. Und eigentlich finde ich auch, wenn man so befreundet ist, dass man sich über so Dinge wie geschlechtliche Identität oder ob man Kinder möchte oder nicht und ob man kann oder nicht, wenn man sich darüber unterhalten kann, dann kommt das Gespräch auch von alleine.
Dann hat man sich aber nicht erst vor 3 Minuten im Zug getroffen. Aber genau. Ja, finde ich schön, das so zu spiegeln. Ich habe ja hier vor 14 Tagen Ellen zu Besuch gehabt und wir haben im Nachgang auch noch mal irgendwie gesprochen. Da hat sie mir einen sehr, sehr schönen Tipp gegeben, wo ich so dachte, ja klar, da merkt man manchmal, irgendwann fängt man an, eine Formulierung zu nutzen und die fühlt sich in dem Moment stimmig an für das, was man weiß und was man ausdrücken möchte. Aber dann kommt vielleicht auch ein Punkt, wo man feststellt, es gibt noch eine bessere Formulierung, weil ich nämlich auch die ganze Zeit, die letzten Jahre immer gesagt habe, jemand identifiziert sich nicht mit dem Geburtsgeschlecht oder mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Aber wir würden über uns ja auch nicht sagen, wir identifizieren uns mit Frau, sondern wir würden einfach sagen, ich bin eine Frau. Das heißt, dann ist eigentlich die schönere Formulierung, die ich jetzt versuche, auch weiter in die Welt zu tragen, weil ich sehr froh war über diese Anmerkung von ihr, einfach zu sagen, jemand ist nicht das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht. Das ist eigentlich das Richtige. Also es hat gar nichts mit Identifikation zu tun, sondern eine Person stellt fest, ich bin nicht dieses Geschlecht und macht dann eben die Anpassung an das Richtige. Es war jetzt der Zeitpunkt, um das quasi hier mal einfließen zu lassen, weil du das gerade auch formuliert hast. Und das ist ja eine total stimmige Formulierung. Also wie gesagt, ich habe sie bis vor 10 Tagen auch über viele Jahre benutzt. Aber ich fand das super gut, dass Ellen meinte, hey, ich habe mich mit Personen, die trans sind, unterhalten. Und die haben gesagt, eigentlich verstehen sie nicht, warum sagt man immer, sie identifizieren sich nicht damit. Das ist doch Quatsch, sie sind es einfach nicht. Und das ist nämlich auch genau der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Man muss es dann umkehren, ne? Wenn man sich es einmal für sich selber überlegt. Ich lauf ja auch nicht rum und sage, ich identifiziere mich als Frau. Ich sage, ich bin eine Frau. Das ist eigentlich total...
Das stimmt. Und du hast, glaube ich, auch schon, während ich gesprochen habe, ach, wahrscheinlich hat sich auch meine Stimme gesenkt, gehört. Ich weiß es nicht. Ich habe schon gemerkt, oh, sage ich es jetzt richtig? Und ich glaube, auch da sind wir bei vielen noch auf der Suche. Und deshalb finde ich auch gut, das immer so zu nehmen, wie dann eben Menschen, die sich so positionieren, die betroffen sind, sagen, so fände ich es schön und wertschätzend. Und auch das trifft wahrscheinlich nicht alle. Es wird dann wieder welche geben, die sagen, hä, das klingt mir aber komisch. So, das war aber anders bei mir. Also ich glaube, da können wir auch toleranter und großzügiger miteinander umgehen. Sowohl bei Fehlern, das machst du aber auch, als auch bei, auch da gibt es immer so eine Vielfalt und so eine Ausnahme. Aber wenn du hast jetzt schon Ellen erwähnt, die uns ja auch viel beibringen kann zum Thema Rassismus. Ich möchte gerade in Verbindung mit diesem Knigge-Tipp, mit diesem, ne, die Behinderung ist kein Smalltalk-Thema, noch was sagen, was ich eben gelernt habe in einem Workshop zum Thema Rassismus. Da habe ich eben den Begriff des Othering zum ersten Mal gelernt. Dieses, dass eben immer die Frage, wo kommst du her an Menschen, die nicht weiß sind, einen Dialekt haben oder auch keinen Dialekt haben, sondern super bayerisches Deutsch sprechen, ne? Also auch einen Dialekt haben. Aber eben diese Frage, wo kommst du her, dass das ein Othering ist. Dem anderen eben zeigen, ah ja, ich erkenne, du gehörst nicht so richtig hierher. Ich frage dich jetzt mal. Und vor allen Dingen verweise ich dich mal dahin, wo du eigentlich herkommst. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, das ist das, was immer dieses Unwohlsein bei mir auslöst, wenn Menschen mich fragen, Bist du eigentlich von Geburt an behindert? Oder seit wann bist du behindert? Oder warum bist du behindert? Und wenn sie das eben als Eingangsfrage machen, also nicht als Interesse an mir, also ob bewusst oder unbewusst, ich glaube, auch das ist eine Form des Othering, in der Menschen mir zeigen wollen, du bist nicht so ganz normal wie wir. Ne? Du gehörst nicht zu dieser Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Oder was auch immer sie damit sagen wollen. Aber es ist, also ich hoffe, das ist okay, wenn ich gegenüber von Rassismus betroffenen Personen sage, auch Menschen mit Behinderung erfahren, dieses Othering. Und ich habe es in einem Rassismus-Workshop gelernt und es hat mich seitdem so ein bisschen mehr entspannt, damit umzugehen. Also mich auch mal zu trauen, zu fragen, warum stellst du mir diese Frage jetzt?
Mhm. Ja.
Aber meistens ist es leichter, es einfach zu beantworten, dann bin ich's los und kann mit meinem Tag weitermachen.
Also zwei Sachen vielleicht noch dazu. Zum einen, du hast jetzt gerade gesagt, dass ich mit, in Anführungszeichen, Fehlern, ich würde jetzt gar nicht von Fehlern sprechen, sondern mit solchen Themen irgendwie einen guten Umgang habe. Das ist natürlich auch einfach, das zu machen aus einer journalistischen Distanz heraus. Also die Erwartung hätte ich auch immer, dass Leute das machen. Wenn man selber eine Betroffenheit hat mit einem Thema, dann ist es natürlich nochmal was anderes, wenn jemand einen Begriff, sei es beabsichtigt oder auch unbeabsichtigt benutzt, der eben unsensibel ist. Und ich könnte das tatsächlich gar nicht sagen. Das können wir uns ja für nach dem Podcast als Aufgabe selber stellen. Es gibt ja Begrifflichkeiten aus der Rassismustheorie, wo es ganz klar so ist, dass man sagt, die gehören da rein und die verwendet man dann bitte nicht auch in anderen Bereichen. Ich könnte dir jetzt ad hoc nicht sagen, wie es mit dem Othering ist, aber ich finde es total gut, die Frage sich eben einfach zu stellen und wir schauen das dann einfach nach dem Podcast.
Ah ja, vielleicht kommentieren das ja auch Menschen. Also die Workshopgeberin damals habe ich gefragt, denkst du, das ist bei mir auch Othering und kann ich das nutzen? Und sie hat gesagt, ja, aber das ist genauso wie ich kann als eine Frau im Rollstuhl nicht über alle Frauen im Rollstuhl, alle Menschen mit Behinderung und so weiter sprechen. Und sie kann mir nicht das Go für Othering geben. Deshalb versuche ich das immer sehr demütig zu verwenden und zu sagen, es gibt da Parallelen. Und das heißt auch nicht, es ist gleich. Es gibt einfach nur Parallelen. Und ich glaube auch, das ist gut, da Parallelen zu erkennen.
Ja. Und das bringt mich jetzt auch tatsächlich zu einem neuen Aspekt innerhalb des Themas, über das wir sprechen wollen, mit den Parallelen. Es gibt ja, was das Thema Behinderung angeht, eine Parallele mit ganz vielen Bereichen aus der Vielfaltsdimension, die vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. Denn es gibt innerhalb dieser Vielfaltsdimension einerseits Themen, die sind unabänderlich, also die sind immer so, da kann man auch nicht sagen, das ist ja auch ein Teil von Diskriminierung, ne, dass ich eben nicht sagen kann, ich bewege mich davon weg oder ich mache jetzt was anders und dann geht das weg, sondern Diskriminierung bezieht sich auf einen Punkt, der eben nicht zu ändern ist, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig ist es aber so, was das Thema Betroffenheit angeht, es ist ja schon so, dass sich die eigene Betroffenheit verändern kann. Also zur Vielfaltsdimension gehört beispielsweise Alter, ja, oder auch sowas wie ein sozialer Status. Das sind Dinge, die sind nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich in die eine oder in die andere Richtung verändern, Alter nur in eine Richtung. Und auch bei Behinderung ist es ja so, die absolute Mehrzahl von Behinderungen ist eben nicht angeboren. Das heißt, ein Thema, mit dem Leute im Umgang so heftig fremdeln, ist aber eins, was sie jederzeit auch selbst betreffen könnte. Es gibt unglaublich viele Krankheiten, wo Leuten auch, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt eben einen Behinderungsstatus hat. Viele Mobilitätsbehinderungen kommen im Laufe eines Lebens durch Unfälle beispielsweise oder eben auch durch Krankheiten, auch jetzt sowas wie Sehen oder Hören oder. Also nur ein wirklich geringer Anteil von Behinderungen ist eben angeboren. Und ich habe dazu im Prinzip eine zweigeteilte Frage. Zum einen, glaubst du, es würde sich was ändern am Umgang mit Behinderungen, wenn Menschen das klarer wäre. Und aber andererseits, warum brauchen Menschen den persönlichen Bezug, um sich überhaupt einzusetzen? Also warum setzt man sich nicht ohnehin ein, weil man möchte, dass alle ein gutes Leben haben?
Ich halte natürlich sowieso von allen Themen immer alle Menschen für betroffen, weil auch wenn ich meinen Umgang suche im Kontakt mit vielleicht non-binären Personen, bin ich ja betroffen. Weil ich suche ja den Umgang und die richtige Anrede und die Teilhabemöglichkeiten. Und wenn ich den Umgang suche mit blinden Menschen, wie schreibe ich blinden Menschen einen Brief, dann bin ich ja auch als Sehende betroffen. Also deshalb halte ich immer erstmal so alle Menschen für betroffen. Aber ich glaube, wenn sie wüssten, dieses Diskriminierungsmerkmal, diese Diskriminierungsmöglichkeit, die kann mich auch mal ganz persönlich und nahe betreffen, dann wären alle Bühnen barrierefrei. Und ich möchte aber auch gar nicht immer sozusagen damit drohen, dass ich, also eine kleine militante Zeit habe ich immer von noch nicht Behinderten und behinderten Menschen gesprochen. Aber wie gesagt, es sollte auch ohne die Drohung funktionieren, einfach aus Solidarität heraus.
Ja, aber das ist eine sehr kluge Formulierung. Wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt und da haben wir uns länger drüber unterhalten, dass es so eine Schwierigkeit gibt, was den Blick von Leuten angeht, wenn Personen in einem Thema arbeiten, wo es auch eine eigene Betroffenheit gibt. Du hast erzählt, du hast ja schon auch mal eine Zeit lang noch den Schwerpunkt Inklusion, also dezidiert Inklusion gehabt im DOSB, bist mittlerweile eben auf dieser Diversity-Ebene. Aber woher kommt eigentlich diese fast schon teilweise so ein bisschen wie so eine Abneigung von Leuten, wenn andere in einem Bereich arbeiten, wo es eine eigene Betroffenheit gibt, dass man dann mit so einem wiederum sehr negativen Bild von Aktivismus sagt, naja, das ist ja Aktivismus. Und Aktivismus ist dann immer was, was man nicht ernst nehmen muss. Aktivismus ist so einen Zungenschlag entfernt von fürchterliches Wort, Hysterie. Aber letztlich ist es in der Darstellung ja so. Wie gehst du da auch für dich mit um? Wie hast du da deine Rolle und deinen Weg gefunden?
Ja, ist schwierig. Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich es sehr, ja, eigentlich schon genieße, jetzt im Diversity-Bereich meine Privilegien als weiße Person einsetzen zu können für andere Vielfaltsdimensionen, für Menschen, die diskriminiert werden. Und nicht immer nur zu sprechen zum Thema Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen, sondern Barrierefreiheit ist für mich jetzt halt auch das Thema All-Gender-Toiletten. Und es ist viel leichter, wenn ich das erwähne und einfordere, als wenn es eine Transperson einfordert. So wie du sagst, der dann Aktivismus unterstellt wird. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir uns da manchmal auch von unserem schlechten Gewissen ein bisschen befreien, wenn jemand was anmerkt, ein Missstand, wo wir dann auch erkennen, ah ja, das ist ganz schön doof für die Person, dass man sagen kann, ja, das ist doof und das hätte mir eher auffallen müssen und es ist uns nicht aufgefallen und deshalb haben wir es noch nie verändert. Wobei vielleicht ist es ja manchmal auch, das ist uns aufgefallen, aber das hätte Geld gekostet und deshalb haben wir es nicht verändert. Wir dachten, vielleicht kommt nie jemand. Ja, ist blöd. Aber ich finde halt auch, ich mache ein Onboarding-Modul Diversity im DOSB mit unseren neuen Kolleginnen, aber auch Alte dürfen dazukommen. Oder länger Daseinende dürfen dazukommen. Und da sprechen wir auch über Privilegien. Und da hat letztes Mal auch eine Person gesagt, ja, ich erkenne, wenn ich diese Übung mache, ich bin total privilegiert, aber muss ich mich jetzt deshalb schämen? Nein, darum geht es eben nicht. Ne? Es geht darum, einfach zu erkennen, ja, ich habe Privilegien. Und ich kann mich auch jeden Tag wieder entscheiden, die zu nutzen für andere und die einzusetzen. Weil es ist halt leichter, wenn man nicht blind ist, zu fragen, das PDF habt ihr auch barrierefrei versendet, ne? So. Und es ist eben leichter, wenn man eine Treppe gehen kann, zu fragen, wo ist denn hier der Eingang für Mobilitätsbeeinträchtigte? Mhm. Ne? Und habt ihr da auch ein schönes Fähnchen und ein Willkommensschild hingemacht? Also dann ist es nicht so vorwürfig, oder nee, dann wird es nicht so vorwürfig aufgenommen wie von den betroffenen Personen selbst. Und es ist halt auch einfach mal Privilegien erkannt und genutzt.
Finde ich eine sehr, ja, aber finde ich total spannend, wie du das gerade quasi im laufenden Satz umformuliert hast, mit dem, es wird nicht so vorwurfsvoll empfunden, weil diese defensive Haltung, die Leute oft haben in all diesen Themen, die ist ja schon ein bisschen ein Teil des Problems. Ich frage mich halt, also oft ist es ja schon mittlerweile so, dass wir es super gewohnt sind, dass wir Reaktionen auf ein Thema primär online mitbekommen. Also das ist ja fast gar nicht mehr anders vorstellbar, ja. Der DOSB macht zum Diversity-Tag eine Kampagne, die findet natürlich auch sehr stark online statt. Man schaut sich dann die Inhalte an, denkt sich, würde ich sagen, im Idealfall, wow, cool, was die da machen. Und dann liest man die Kommentare und denkt, wir sind total verloren alle. Das ist ja fürchterlich. So. Aber vielleicht sind wir ja gar nicht verloren, weißt du? Vielleicht verbringen wir einfach, was diese Themen betrifft, zu viel Zeit online. Weil dann gibt es gleichzeitig solche Veranstaltungen wie die, bei der wir uns kennengelernt haben. Und dann denke ich, es gibt so viel Anlass zur Hoffnung. Und ich habe sehr stark das Gefühl, also weil das ist ja hier nicht Spoken Diary, das ist ein Konflikt, der sehr weit verbreitet ist, dass Leute versuchen, so zu erspüren, wo sind wir eigentlich? Es gibt so eine Kipppunktgefahr, aber wo befinden wir uns gerade? Wie weit sind wir in welche Richtung? Und wie viel Hoffnung dürfen wir haben in einer Zeit, wo eine Partei in Parlamenten sitzt, die sich eben hinsetzt und sagt, Menschen mit Behinderung sind für uns das nicht wert. Ja, da setzen wir uns irgendwie nicht ein. Da werden wir ganz klar uns bekennen zu Kürzungen und was weiß ich nicht was. Wie geht's dir da in deinem Job?
Wenn ich dich höre, wie du von Hoffnung sprichst, dann geht's mir gleich viel, viel besser. Und ich spüre auch wieder die Hoffnung in mir. Es gibt Tage, da habe ich die gar nicht. Da bin ich total müde. Da denke ich irgendwie, das wird alles nichts mehr hier. Dann gibt's Tage, da bin ich total wütend und denke auch an Kampf und bin kämpferischer. Aber im Großen und Ganzen setze ich tatsächlich auf die Begegnung und aufs Gespräch. Und insofern, bei mir schwingt auch noch ganz viel Hoffnung und aber auch eben dieses gemeinsame Finden. Also wenn es auch immer heißt, die marginalisierten Gruppen, die unterrepräsentierten Gruppen und welche Bezeichnung auch immer, die Minderheitsgesellschaft und die Mehrheitsgesellschaft, dann denke ich so, wenn sich tatsächlich diese Diversity-Vielfaltsdimensionen zusammentun würden und zusammentun und mehr austauschen und auch mehr Gemeinsamkeiten feststellen, dann sind die Mehrheit. Also ich glaube, so viele Otto-Normalos, wie das schnell gedacht wird, wenn man sagt, die Mehrheitsgesellschaft, so viele gibt's gar nicht. Also wenn man da mal so guckt, dann haben doch viele Personen etwas, wo sie sich nicht so wahrgenommen fühlen, nicht so stark fühlen. Diskriminierungsgefahr durchaus auch in ihrem Lebenslauf, in ihrem eigenen Ich haben. Und ja, ich hoffe irgendwie immer noch auf Begegnung und Gemeinsamkeiten.
Das ist total cool, dass du das jetzt sagst, weil das nämlich, also zum einen, weil der Sport ja den Raum für Begegnungen schaffen kann. Ich glaube, deswegen ist auch eine Partei wie die AfD dem Sport und auch der Kultur so hinterher, weil sie nämlich genau weiß, wo entstehen diese Begegnungsräume auch. Also nicht jetzt, um zu sagen, alles, was im Internet passiert, ist fürchterlich, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber im Internet gibt es halt eine bessere Möglichkeit, Verzerrung zu zeigen, ne? Also Dinge verzerrt quasi, eine Wahrnehmung von einer, die Wahrnehmung für Situationen zu verzerren. Aber ja, genau, ich glaube, weil Sport und Kultur eben diese Begegnungen und diese Räume noch so schaffen, kommen sie auch sehr, sehr schnell in den Fokus. Und zum anderen passt das ja total gut zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, dass als du angefangen hast beim DOSB, diese unterschiedlichen Vielfaltsbereiche noch so nebeneinander waren und dass es mittlerweile eben diese Verzahnung gibt. Und ich glaube, dass da total viel drinsteckt, dass eine Gefahr ist und wir sehen auch jeden Tag, dass das passiert an bestimmten Stellen, dadurch, dass Menschen aus einem Gefühl von einer Minderheitsposition oder aus einem Gefühl von Betroffenheit heraus natürlich eben auch gucken müssen, wie sind die Ressourcen, auch das Thema Müdigkeit, das ist so ein großes Thema, also es ist ja auch gewollt, dass Menschen in bestimmten Kontexten müde sind, dass sie eben nicht kämpfen können und dadurch, dass man gucken muss, wie setze ich die Ressourcen ein, gibt es manchmal vielleicht so den Eindruck, ich muss die Ressourcen jetzt in diesem Bereich einsetzen, um ihn zu verbessern, aber wenn man sich öffnet und wenn ich in einem anderen Bereich mitarbeite, dann wird ja aus dem Bereich vielleicht wieder im nächsten und aus dem nächsten dann wieder auch in meinen mitgearbeitet, also es gibt ja dann auch so eine Verzahnung. Die Kraft bleibt ja quasi im System. Ich glaube, dass da total viel dran ist, dass man noch viel mehr kapieren muss, wo halte ich zusammen und gegen wen muss ich eigentlich eben mich einsetzen und arbeiten. Und
Wenn ich da noch was, weil du das mit der Versäulung gesagt hast, da ist mir noch was eingefallen, was ich auch vielleicht verändert hat seitdem. Vielleicht hatte ich damals auch nicht den Blick dazu. Aber so unsere Diversity-Themen, die werden ja auch in anderen Ressorts und Geschäftsbereichen mitgedacht. Mhm. Also so auch im Gesundheitsressort bei uns gibt es Kollegen, die sich sehr mit dem Thema Migration auseinandersetzen oder die eben soziale Herkunft immer versuchen mitzudenken. Gerade in der DSJ, die eben Kinder und Jugendliche anspricht. Also ich glaube, Diversity ist als Querschnittthema auch viel mehr angekommen und hat da auch viel mehr Selbstverständlichkeit, als es das vielleicht so bei Menschen hat, die sich mit Diversity so auseinandersetzen wie ich und auch viele deiner anderen Gästinnen, die so wissen, bei anderen ist es einfach so, nee, das klar, das haben wir barrierefrei ausgesucht, logisch, ne? So, wie lange man darum gekämpft hat, ja, der Kampf und oder wie oft man enttäuscht war, das ist dann manchmal gar nicht im Bewusstsein, sondern es ist einfach die Selbstverständlichkeit.
Ja, und auch das ist ein wichtiges Thema, dass man sich das erhalten muss, dass man beides wahrnimmt. Also so, wie man die Dinge wahrnimmt, wichtiger und richtigerweise, die nicht funktionieren und wo man eben dranbleiben muss. Man muss sich auch diese, und seien sie noch so klein, diese Siege, diese guten Momente, die Dinge, die funktionieren, das muss man viel stärker auch im eigenen System verankern, weil sonst sind nämlich die Leute, die in diesen Bereichen unterwegs sind, irgendwann sehr früh alle ausgepowert. Und das ist auch wieder für die Menschen im System das Problem und nicht für die außerhalb. Aber wir haben jetzt total viel eigentlich Sachen schon angesprochen aus deinem Job und aus deinem Arbeitsalltag. Ich würde aber tatsächlich zum Schluss vielleicht gerne noch mal ein bisschen konkret drauf schauen. Und vielleicht, wenn du magst, der Diversity-Tag ist ja jetzt noch nicht lange her. Es ist natürlich auch wieder so eine Sache mit, ne, man hat dann wieder Bereiche von Gesellschaft, die an diesem einen Tag im Jahr sich dem Thema widmen und die 364 anderen Tage nicht. Aber es gibt eben auch die Bereiche von Gesellschaft, die sich dem glücklicherweise regelmäßig und authentisch widmen und es an diesem Tag dann sichtbar machen. Und ihr im DOSB habt rund um den Diversity-Tag eben auch unterschiedliche Veröffentlichungen gehabt. Und eine Sache, die dann so sehr bei mir geblieben ist, und vielleicht kannst du anhand dessen noch mal ein bisschen was zu so konkreten Arbeitsfeldern sagen, war dieses, dass das eigentlich alles inhaltlich unter dem Motto steht, Teilhabe zeigt sich im Alltag. Weil es gibt, glaube ich, schon teilweise so eine Wahrnehmung, dass Teilhabe so, ja, so Ausschläge nach oben und nach unten hat. Also dass es nur so gewisse Momente gibt, in denen Teilhabe nicht stattfindet. Aber dabei Menschen, die Teilhabe bräuchten, die erfahren das permanent im Alltag, wenn sie halt nicht stattfindet. Also sowas wie Menschen, die eine Sehbehinderung haben oder blind sind, die nehmen jeden Tag wahr, wenn sie sich im Netz bewegen, gibt es Bildbeschreibungen, ja oder nein. Was sind denn da so Themen, das war jetzt natürlich wieder ein Thema aus dem Bereich Inklusion, aber was sind denn da generell innerhalb der Diversitätsdimensionen Themen, denen du dich inhaltlich so widmest?
Ich glaube, ich kann das gar nicht speziell an einem Thema festmachen, weil ich ja wirklich immer versuche, alle 7 Vielfaltsdimensionen mitzudenken. Und in meinem Kopf ist dann immer so ein Check, ist es jetzt für alle okay? Und bestimmt ist es nie für alle okay. Aber ich bemühe mich zumindest um so ein größtmögliches Alle. Und ich versuche es dann eher thematisch. Also ist diese Veranstaltung wirklich für alle zugänglich? Mhm. Ist manchmal auch erreicht diese Stellenausschreibung alle, für die sie interessant sein könnte? Oder auch sind unsere Webseiten für alle okay? Und dabei habe ich Kollegen, die es sind tatsächlich 2 Männer, die eben gerade so die digitale Barrierefreiheit für Sehbehinderte besonders gut prüfen können, während ich immer nur sagen kann, bitte haltet euch dran, markiert die Überschriften als Überschriften, macht Alternativtexte und bestimmt wird auch mal was vergessen. Und ich bemühe mich eigentlich nicht, ein bestimmtes Thema rauszugreifen. Vor allen Dingen nicht die Kollegen schon bearbeiten, sondern wenn dann eher, ich gehe dann mal zu einer Veranstaltung speziell zum Thema soziale Herkunft und Sport. Aber trotzdem versuche ich jetzt nicht nur auf die eine Vielfaltsdimension zu gucken. Aber ein Thema, das für mich in diesem Jahr einen Schwerpunkt haben wird, ist das Thema der geschlechtlichen Identität, weil wir jetzt eine TIN-AG ins Leben rufen, also eine AG, die sich mit den Handlungsempfehlungen für mehr Teilhabe für trans-, inter- und non-binäre Personen im Breiten- und Leistungssport beschäftigen wird. Und da bin ich die Organisatorin, die Leitung. Insofern hat dieses Thema in diesem Jahr einen Schwerpunkt, aber auch dabei versuche ich, die anderen Themen nicht aus dem Blick zu verlieren. Also zum Beispiel, dass da auch der Deutsche Behindertensportbund mit beteiligt ist, weil es gibt natürlich auch TIN-Personen, die auch eine Behinderung haben und so weiter. Oder dass auch Rassismus mitgedacht wird, weil einfach schwarze Frauen oft noch mehr Schwierigkeiten oder schneller Schwierigkeiten bekommen, weil ihnen irgendwas unterstellt wird.
So. Gemacht bekommen dann tatsächlich. Aber das war genau das, was ich meinte. Also so ein Beispiel eben aus dem Kosmos dessen, was du machst. Das finde ich ja ganz spannend. Ich habe mich nämlich auch gefragt, wirkt eigentlich oder ist deine Stelle so angelegt, dass sie vor allen Dingen nach innen wirkt? Also dass du diese Themen innerhalb des DOSB behandelst? Oder geht es da auch oder ist es gleich darum, eben nach außen zu zeigen, wie geht der DOSB mit diesen Themen um?
Ich habe mir das noch nie so verbrieft sagen lassen, weil ich persönlich der Überzeugung bin, man kann nicht authentisch nach außen wirken und arbeiten, ohne dass es auch innen funktioniert.
Ja, ganz sicher.
Und deshalb arbeite ich immer auch ein bisschen nach innen, habe aber auch das Glück, dass ich hier auf ganz viele KollegInnen stoße, die das auch schon mitdenken. Ja, und trotzdem ist es wichtig, und das bekomme ich eben auch in dem Onboarding-Modul immer wieder gespiegelt, es ist wichtig, dafür immer mal wieder sensibilisiert zu werden, weil es manchmal vielleicht auch im Alltag untergeht. Aber ich erlebe überwiegend ein großes Wohlwollen und Willen, das dann auch mitzudenken und die Sensibilisierung wieder mitzunehmen und in Taten umzusetzen.
Und du hast jetzt gerade gesagt, weil es manchmal im Alltag untergeht. Der andere Punkt ist ganz definitiv aber auch, weil wir alle die Fähigkeit besitzen, immer dazu zu lernen. Man wird immer auch in solchen Kontexten dann wieder mit neuen Menschen zusammengewürfelt, von denen man wieder was mitnehmen kann. Und also das ist ja das, was auch, finde ich, so wichtig und schön ist. Und apropos wichtig und schön, du hast, ich bin immer sehr intensiv auf LinkedIn-Profilen unterwegs, so schrecklich teilweise diese ganzen, wollen Sie dies und das von mir kaufen, was überhaupt nicht zu dem passt, was Sie machen, und darf ich Ihnen dieses und jenes E-Book anbieten und wollen Sie mal vielleicht kostenlos mein Manuskript lektorieren, Mails sind. So super ist LinkedIn einfach halt für das, was ja mal die Idee war, dass man sich auch, dass man so Lebensläufe nachvollziehen kann oder was weiß ich, was die Idee von LinkedIn war. Jetzt habe ich sehr viel über LinkedIn gesprochen. Auf jeden Fall hast du in deinem Profil den schönen Satz stehen: Vielfalt ist kein Trend, Teilhabe kein Extra, beides sind Menschenrechte. Und es ist so simpel eigentlich. Und gleichzeitig finde ich, ist es so wichtig, dass man das, man kann das nicht oft genug sagen, und ich finde es deswegen auch gut und richtig, ist am Ende von so einem ja längeren Gespräch, wo wir in ganz viele Bereiche rein uns bewegt haben, nochmal sagt, das ist tatsächlich so ein bisschen der Kern, oder? Diese Überzeugung ist ein großer Bestandteil dessen, was du jeden Tag machst.
Ja, das ist der Kern. Es ist, Vielfalt ist kein Trend, sondern Vielfalt ist eine Tatsache. Also wir sind einfach, jede und jeder von uns ist vielfältig und unsere Gesellschaft ist schon vielfältig. Und Diversity ist für mich ein Wort dafür, wie wir den Umgang finden, dass mit dieser, dass in dieser Vielfalt auch alle gut klarkommen können.
Sehr schön. Cooler Gedanke, gefällt mir, nehme ich mit aus diesem Gespräch. Unter anderem und auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr, liebe Katja. Ich danke dir, dass du dich eingelassen hast auf diesen Podcast. Das war mir eine große Freude und ich habe wieder viel gelernt und ich mochte total gerne auch so, wie wir das richtig so als Austausch heute gestaltet haben, weil es ja auch viele Themen sind, wo man sich eben noch findet und wo man sich so rein bewegt und guckt, welche Temperatur hat das Wasser und so. Das fand ich sehr angenehm. Danke dir.
Danke dir auch.
Und euch, liebe HörerInnen, danke ich auch ganz herzlich für die, ja, wie immer liebevolle Begleitung des Podcastes. Wir nähern uns in großen Schritten einer Sommerpause, was nicht bedeutet, dass ich eine Pause mache, aber der Podcast. Und ihr könnt dann mal im Juli andere Podcasts hören oder alte Folgen oder wie auch immer ihr das gerne möchtet. Wir hören uns hier auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Bis dahin passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.